HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen guten Tag. Wie soll man diesen Mann nur bezeichnen, der seit fast 30 Jahren die deutschen Bühnen bewohnt mit immer neuen Programmen, die immer eins gemeinsam haben? Sie sind skurril, manchmal absurd, es gibt nichts, was es nicht gibt und es muss alt sein bzw. älter oder einen Bezug zur Vergangenheit haben. Herzlich willkommen dem Kultur-Allrounder Jofa Nelson hier im H2 Kultur Doppelkopf.
Hallo.
Sind Sie denn einer von gestern? Also jemand, der sagt, früher war alles besser?
Also früher war alles besser auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die ich früher, ja, also ich hänge zum Beispiel an so alten Dingen wie der Mittagsruhe. Das finde ich immer wieder ganz traurig, dass die abgeschafft ist.
Wie lang ist die dann bei Ihnen?
Die war früher immer von 12.30 Uhr bis 15 Uhr. Als Kind durfte ich da nicht Tischtennis spielen, das weiß ich immer noch haargenau. Ich habe immer auf 3 Uhr gewartet. Jetzt wohne ich neben zwei Kindergärten und würde mir das manchmal wünschen. Aber nein, das sind alles Entwicklungen und ich lebe durchaus sehr im Hier und Jetzt. Also zum Beispiel jetzt gerade, wo wir hier sitzen, läuft mein Saugroboter zu Hause und staubsaugt meine Wohnung. Das sind alles Dinge, finde ich herrlich. Ja.
Dann frage ich mal anders. Früher war tatsächlich vieles schöner.
Auch nicht.
Auch nicht.
Wenn wir uns überlegen, dass wir die längste Friedenszeit jetzt haben mit, wie sind es jetzt, fast 70 Jahre? Natürlich in Deutschland drumherum toben die Kriege weiter. Aber ich möchte überhaupt nicht mit meiner Großelterngeneration tauschen, die im Zweiten Weltkrieg gelebt haben oder der Urgroßelterngeneration. Das sind ja auch immer Traumatisierungen etc., die man davonträgt, die noch weitertragen, auch in uns natürlich. Aber von daher, ich bin gerne im Hier und Jetzt. Aber ich lebe auch gerne mit den alten Dingen und erinnere an sie gerne.
Ich versuche nochmal eine andere Formulierung. Früher ist gar nicht so weit weg von heute.
Tja, das berührt zwei Punkte in meinem Leben. Der Bühnenkünstler würde sagen, es ist ganz weit weg, weil die Tradition gerade im Chanson, das ist ja der Bereich, aus dem ich eigentlich komme, das Chanson wird fast vergessen inzwischen durch die Comedy, die etwas sehr Amerikanisches reinbringt hier zu uns. Als systemischer Coach, was mein zweiter Beruf ist, würde ich sagen, die Vergangenheit ist immer bei uns, weil sie eben die Traumata unserer Großeltern und Eltern der Kriegsgeneration, die tragen wir alle mit uns. Und auch da ist es ganz wichtig hinzugucken, weil die Verwicklungen in unserem Leben oft viel damit zu tun haben.
Und da reden wir auch noch drüber gerne. In diesem Doppelkopf. Jetzt wundere ich mich etwas, denn das nächste Programm, das Sie machen, das dann im Oktober Premiere hat, sind Schlager und mal wieder Schlager und Chansons aus 20er und 30er Jahren. Und Sie sind trotzdem ganz weit weg davon auf der Bühne?
Ich bin nicht weit weg davon. Ich habe nur gemerkt, dass ich jetzt wieder Sachen singen kann aus den 20er Jahren. Das habe ich mich in den letzten 15 Jahren gar nicht getraut.
Warum?
Na, weil ich so denke, na, ich kann doch jetzt hier nicht Bart zum Krokodil singen. Das hängt ja jedem zum Hals raus. Kennt ja kein Mensch mehr. Im Tigerpalast werde ich immer gerne aufgefordert, wirklich alte Sachen zu singen. Und ich merkte, die Leute kommen danach und sagen, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Also da wächst eine Generation heran, die diese Sachen wirklich nicht mehr im Original kennt.
Aber sie mögen sie.
Total. Mhm. Da kommen die Auszubildenden, die einen Vorhang ziehen, auf mich zu und sagen, das ist ja lustig, kenne ich nicht, habe ich mir jetzt bei YouTube mal runtergeladen. Und da dachte ich, na, dann wird es vielleicht wieder Zeit, diese Sachen doch mal wieder auf die Bühne zu bringen.
Jofa Nelson ist auch Conferencier im Tigerpalast, neben so vielen anderen Sachen. Was reizt Sie denn an dieser Zeit? Was macht diese Songs so unsterblich schön?
Es ist das Knacken der Schellackplatte, da fängt es schon an. Es ist eine unglaubliche Kunstfertigkeit, vor allen Dingen in den Arrangements, wenn es Orchesteraufnahmen sind. Ich bewundere immer, wie sich manche Interpreten einfach reinstürzen und das einfach von der Leber weg singen. Unbeschwertheit und vor allen Dingen auch in den Texten eine Unbeschwertheit. Ein unglaublich feiner Witz, fast literarisch manchmal in den Reimen. Das vermisse ich im heutigen Schlager oft sehr, wo eigentlich eher Worthülsen dargeboten werden, die überhaupt nur Luft sind. Das sind alles so Dinge und ich muss sagen, natürlich spielt immer rein, eine meiner ersten Schallplatten als Kind war eine Platte, Friedel Hensch und die Zypris singen Lieder der 20er Jahre. Das waren so Potpourri-Sachen aus den 60ern und ich bin damit aufgewachsen und das sind so frühe Prägungen, ich glaube, die lassen einen nicht los.
Sie haben auch ein Potpourri mitgebracht, Jofa ja. Nelson singt aus dem Programm Grün.
Wenn man verliebt ist, man trägt Gelb, auch sei versucht. Farben zeigt die Frau ihr Zeit trägt sie rot. Und morgen Veronika, der letzte Star. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst, und du, Veronika, die Welt ist grün. Komm, lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der liebe gute Großpapa sagt zu der lieben gute Großmama, Veronika, der Lenz ist da.
Doppelkopf in HR2 Kultur mit Jofa Nelson und Daniela Baumeister und Songs aus einer wunderbaren Zeit, in die sie immer wieder eintauchen, in ganz unterschiedlichen Programmen. Die 20er, 30er Jahre, aber auch später, ne? Also was muss eigentlich ein guter Song haben, dass sie ihn, oder ein gutes Chanson haben, ein guter Schlager haben, dass sie ihn gern singen?
Er muss mich erstmal persönlich ansprechen. Ich muss ihn mögen. Das ist das Allererste. Ich komme sehr vom Text her. Und er muss für mich immer eine literarische Qualität haben oder einen literarischen Witz noch haben, beim Schlager zum Beispiel. Und die Musik ist natürlich immer sehr wichtig, ganz klar eine gute Komposition. Wenn es keine so gute Komposition ist, muss man das mit dem Pianisten gut rausarbeiten, dass es niemandem auffällt.
Ich finde, dass das aber sehr gut gelaunt klingt und sehr leidenschaftlich.
Das ist
das
eben,
das war, das ist wichtig, ne?
Ja, und deswegen muss es mir gefallen, damit ich diese Leidenschaftlichkeit auch noch nach dem 100. Mal aufbringen kann.
Es gibt ein neueres Programm, das heißt Grammophonlesung. Da können wir mal vielleicht hören, wie das so am Anfang klingt. Natürlich auch mit Musik. Also es knackst ganz schön erstmal. Die aktuelle Grammophonlesung Käsebier. Nach einem rauschhaften Roman aus dem Jahr 1931 von Gabriele Tergit. Jofa Nelson, was ist eine Grammophonlesung?
Eine Grammophonlesung ist ein ganz neues Format, das ich entwickelt habe. Ich sammle seit meinem 11. Lebensjahr Grammophone und Schellackplatten. Und ich habe immer überlegt, wie ich das auf die Bühne bringe, weil ich immer erlebt habe, es kommen Freunde zu mir, sagen, oh, du hast ein Grammophon, habe ich noch nie gehört, läuft das denn noch? Sage ich, ja, natürlich läuft das noch. Und dann lege ich also die Nadel auf die Platte und da kommt ein Blitzen in die Augen bei den Leuten. Ich erlebe das auch im Publikum, das freut mich immer sehr, dieses oh, das ist ja toll. Also es ist wie ein kleines Event. Ich habe das noch nie gehört, das ist super. Und es ist, als ob die Zeit auch plötzlich wieder da im Raum steht.
Also so ein bisschen im Trichter steckt.
Genau, sie ist wirklich konserviert in diesen Platten. Ich hatte einen schweren Unfall Ende 2013 und konnte überhaupt nichts machen. Ich hatte beide Arme gebrochen, also ich konnte nur lesen. Und dann dachte ich so, okay, was machst du jetzt? Und es war Weihnachten und ich dachte, ach, ich mache vielleicht eine Weihnachtslesung für nächstes Jahr. Und da dachte ich, ja, genau. Und ich spiele meine Weihnachtsgrammophon-Schellacks mit dem Koffergrammophon, was ich habe, und suche skurrile Weihnachtstexte raus. Und so entstand diese erste Grammophonlesung Lametta, Gans und Siegerkranz. Und inzwischen sind es 6 Stück geworden. Der Walzer, den wir eben gehört haben, der Mimosa-Walzer von Sidney Jones aus der Operette Die Geisha, stammt von 1896 und das ist die Veröffentlichung der Schlangendame, ein wunderschönes Buch von Otto Julius Bierbaum. Großartige Sprache, wo die Leute auch zu mir kommen und sagen, wieso kennt man den nicht mehr? Mhm. Und das sind genau die Sachen, warum ich gerne in alte Zeiten eintauche, weil ich sage, es gibt noch Dinge, die es zu bewahren gilt und die auch heute noch schön sind, die Spaß machen.
Das hier ist die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Volkssängers Käsebier. Ja. Und es wird genannt, ein ultimativer Großstadtroman 1931.
Ja.
Worum geht's da?
Also Käsebier erobert den Kurfürstendamm von Gabriele Tergit, so heißt der Roman. Es ist ein ultimativer Großstadtroman, so wie auch Kleiner Mann, was nun von Fallada, der im selben Jahr erschienen ist, so genannt werden kann. Die Blutsbrüder von Haffner jetzt auch gerade erschienen. Da kommt ja ganz viel wieder, was man entdeckt. Und es ist eben ein typischer, dieser typische Stil der neuen Sachlichkeit, den die Tergit schreibt. Sie war Journalistin und sie, ich würde sagen nicht, dass sie eine große Romanautorin ist, aber man hat so das Gefühl, sie hat immer das Ohr offen gehabt und ihren Stenoblock, wenn sie irgendwo im Salon gesessen hat oder bei Veranstaltungen. Und man hat, wie kaum in einem anderen Buch, so zeittypische Dialoge. Und das gefällt mir so wahnsinnig.
Und die Geschichte?
Die Geschichte ist eine sehr heftige. Es ist ein kleiner Journalist, der sagt, okay, ich langweile mich und muss hier mal wieder in der Redaktion einen Renner bringen und geht ins Varieté und sieht einen mittelmäßigen Volkssänger, der berlinert und sagt, ach, da schreibe ich mal einen Artikel drüber. Und der Stein kommt ins Rollen und dieser Sänger Käsebier wird also hochgejubelt und dann wird mit ihm spekuliert, es wird ihm ein Riesentheater gebaut, dann kommt aber schon die Weltwirtschaftskrise 29/30, wo ganz klar ist, diese Spekulation wird nicht aufgehen. Und alle machen aber sehenden Auges weiter und schlittern in die Katastrophe und tun so, als ob nichts wäre. Und das erleben wir ja nun auf den Finanzmärkten, sei es noch sonst wo, im Moment absolut wieder. Und die Leute kommen auch nach der Lesung und sagen, meine Fresse, also da habe ich aber viel schlucken müssen und viel wiederentdeckt.
Und nicht nur Finanzmärkte. Ich nehme mal an, das ist auch eine gute Vorlage für Populisten jeder Zeit.
Ganz genau.
Und wenn man genau hinhört, einfach auch eine Warnung, oder?
Ja, absolut. Das ist auch ein Teil. Ich mache keine Nostalgieprogramme. Da lege ich immer sehr Wert darauf. Es ist immer ein ganz starkes Anliegen, schaut euch die alten Texte an, damit ihr fürs Heute lernt. Also ganz extrem bei meinem Tucholsky-Programm. Mhm. Tucholsky hat ja eine Cassandra-Fähigkeit gehabt. Der ist ja schon 28 nach Schweden emigriert, weil er wusste, was in Deutschland kommen wird. Und hat fantastische Texte geschrieben, die, wenn sie heute bei Facebook veröffentlicht wären, würde keiner sich dran stoßen und denken, dass die 90 Jahre alt sind. Ja, das ist fantastisch. Und ich finde immer, wir haben so einen reichen Fundus an historischen Quellen, an wunderbaren Texten. Warum müssen wir dieselben Fehler wieder machen? Warum müssen wir denselben Schlagworten auf den Leim gehen? Ich werde da richtig böse und ich muss auch sagen, ich bin gerade so politisiert wie das letzte Mal vielleicht beim Ausbruch des ersten Irakkrieges, den ich mit Anfang 20 erlebt habe und setze mich da auch sehr ein und ich finde das extrem wichtig.
Sagen Sie auch in Ihren Programmen dann?
Oh,
oder
ja.
Muss man das aus den Texten raus? Dann
ich lasse es gerne in den Texten, aber ich glaube, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und wenn ich etwas mit Leidenschaft vertrete, merkt man mir das auch so an. Aber manchmal sage ich es auch ganz explizit. Da ist der Dramaturg und der Regisseur in mir halt auch sehr anwesend, dass ich sage, nee, Dramaturgie ist dann gut, wenn ich sie mit einem leichten Text öffne und dann das Schwere, die schwer zu schluckende Pille danach verabreiche. Mhm. Und das wirkt immer. Gabriele Tergit hat eben, war ja selber Journalistin und hat sehr verachtet, wie eben Zeitungen sich auch immer mehr für Werbe, als Werbeträger benutzen lassen, ist dann auch emigriert, sie war Jüdin und über Palästina nach London und hat gesagt, ja, man muss einfach sagen, Goebbels hat die Werbestrategien der End-20er Jahre so studiert und auf die Spitze getrieben, dass sie fast den Hut ziehen muss vor ihm, widerwillig. Ja. Und das wird in dem Roman auch nochmal sehr deutlich.
Lesen Sie doch mal ein bisschen was, ja, damit man mal hört, jetzt, wie das so klingt.
Genau, es ist jetzt eine eher rein Gesellschaftsstudie, das zeichnet aber eben Tergit auch sehr aus, wo ich sage, sie hat mit dem Steno-Block bei den Gesellschaften gesessen. Ja, der Ausschnitt heißt Gesellschaft bei Margot Weißmann. Am 15. April war Gesellschaft bei Margot Weißmann. Die Einladung lautete auf 8 Uhr. Halb 8 heißt in Berlin halb 8. 8 Uhr heißt halb 9. In der Garderobe war es sehr eng. Die Mädchen nahmen die Pelze ab und gaben Nummern aus. Die Herren hatten als Uniform Otterkragen auf den Mänteln und innen ganze Herden von Nerzen und Bisamen. Einige von den Damen trugen Brokatmäntel. Sie überlegten einen Augenblick, aber dann ließen sie sie in der Garderobe. Nur eine alte Sängerin nahm ihn mit hinein. Teddy Muschler hatte tagelang mit der Glauka telefoniert. »Also ich bin außer mir. Ich habe noch nicht das Rosa Georgette. Ich bitte, wo es auf den Sommer geht und ich heute Abend bei Frau Konsul Weißmann eingeladen bin. Soll ich denn immerzu in dem schwarzen Tüll herumlaufen? Was denken Sie sich denn? Eine so gute Kundin. Ich war mit Ihrem schwarzen Spitzenkleid im Fashion abgebildet. Ich schicke Ihnen die Fotografie und da lassen Sie mich warten.« Also heute noch? Lassen Sie mich überlegen. Um 2:30 Déjeuner, um 5 bei mir Bridge, also kommen Sie etwa um 1:30. In einer halben Stunde müssen wir aber probiert haben. Und um 7 muss geliefert sein. So hatte Frau Muschler telefoniert. Aber schon in der Garderobe begann die Enttäuschung. Nicht nur für Frau Muschler. Eine Frau allein ist immer schön. Aber viele, das bietet Schwierigkeiten.
Vor dem Spiegel zu Hause ist alles bezaubernd, rosa mit Perlen, gepudert vor dem häuslichen Toiletttisch, sagt jede Eva sehr gut zu sich selber. Aber dort übertraf die schwarztaftene Messalina Käthe sie weit und gar erst der hellblau gerüschte Tülllampion Hannelore. Aber schlimmer? Die Hälfte trug rosa. 30 Frauen dachten, rosa war ein Missgriff. Frau Muschler dachte, nie wieder Glauke.
Sehr schön, Jofa Nelson liest aus. Gabriele Tergits Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Übrigens am 11.05. in der Romanfabrik in Frankfurt. Und da wird auch von HR2 Kultur mitgeschnitten. Musik gibt's auch, Jugendliebe AD von Jofa Nelson. Wie passt das jetzt dazu?
Ja, Jugendliebe AD ist ein wunderschöner Text von Mascha Kaleko, auch eine Hauptvertreterin dieses Stils der neuen Sachlichkeit. Auch sie musste emigrieren vor den Nazis. Auch sie hat eigentlich ihre Karriere den Nazis geopfert, weil sie eben genau in dieser Wendezeit 1930 anfing, populär zu werden. Und dann so richtig den Anschluss eben auch nach 1945 nicht mehr geschafft hat.
Ich sehe dich, vergangene schöne Jahre, und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. Auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare, was übrig blieb von unseren großen Zielen, ist jetzt Gerümpel und nicht aktuell. Ich denk an Gottes sogenannte Mühlen. Sie malen doch zuweilen ziemlich schnell.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Kultur-Allrounder, Musikkabarettisten Jofa Nelson und Daniela Baumeister. Er ist geboren in Bad Homburg und zu Hause in der ganzen Welt, in der Gegenwart und ein bisschen auch in der Vergangenheit. Vorhin habe ich gefragt, wie kann man das alles beschreiben, was der Mann macht? Und die nächste Frage wäre dann, war es der logische Schritt, so viel zu machen, wenn man als Fünfjähriger Clown werden will, es aber dann doch nicht wird?
Ich langweile mich sehr schnell. Und bin sehr neugierig. Und das führt einen immer ganz logischerweise von Station zu Station. Das stimmt, als ich im Zirkus Knie saß mit meinen Großeltern in Luzern und den Clown sah, war klar, okay, sowas möchte ich machen. Ich habe dann in der Schule schon angefangen, Schultheater zu spielen. Mein erstes Kabarettprogramm, auch über die 20er Jahre übrigens, in der Schule schon gemacht. Und dann kam irgendwann vor 15 Jahren die Regie dazu. Dann jetzt nochmal ein ganz neuer Weg eben als systemischer Coach, nochmal eine ganz andere Berufsrichtung. Das Schreiben, auch immer ein Teil in meinem Leben.
Sie wollten auch mal Buchhändler werden, das ist auch nichts geworden.
Nein, ich wollte einfach nicht sofort studieren. Ich habe gedacht, 13 Jahre jetzt in der Schulbank sitzen und jemandem vorne zuhören, das ist jetzt genug. Ich wollte einfach was Praktisches machen, habe aber dann sehr schnell gemerkt, 9-to-5 ist nicht mein Tagesablauf.
Und Sie sind auch mal so ein bisschen in die Techno-Szene eingetaucht. Oh Gott, ja. Das ist ganz lang her, damit wurde Jofa Nelson bekannt mit dem Ich bin so verrückt nach deinem Erdbeermund.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ja, das war ein Ausflug, auch über einen Schulfreund im Endeffekt, Thorsten Fenslau, das war der große Produzent hier für diese Musik damals. Der suchte einfach einen Sprecher und da sagte der, ja, ein Schulfreund von mir, der macht so Kabarett, den kannst du mal fragen. So kam das. Und dann war das ein Riesenhit, ja, weltweit, muss man sagen. Und ich freue mich heute viel mehr eigentlich noch drüber, wenn Leute, jetzt gerade vor ein paar Tagen im Tigerpalast, kamen Leute auf mich zu, die im Publikum saßen und sagen, ach, da habe ich meine erste Freundin beigeküsst. Das ist schön, wenn man plötzlich mit so einem Lied Teil von so vielen Leben ist.
Kann man da heute noch von leben?
Nein, ich krieg da keine Tantieme mehr. Also.
Haben Sie das als Platte zu Hause oder als CD?
Es war eine der letzten Platten. Das kam 89 bei CBS raus und 89, 90 schlicht das ja so langsam aus. Und sie kam noch auf Vinyl raus und auf CD dann natürlich.
Sie haben vorhin ja schon angedeutet, dass Sie manisch Platten sammeln, also Schellack
ja.
und Grammophone dazu.
Vinyl auch.
Wie groß ist die Wohnung?
Ja, zu klein. zu klein. Ich habe jetzt gerade mein Gästebett rausgeschmissen, um einen neuen Schrank für die Schellackplatten aufzustellen. Ja.
Was ist das Faszinierende an diesen schwarzen Scheiben?
Es ist ein Bewahren, weil man weiß, okay, wenn ich die jetzt nicht mitnehme, die sind ja auch hochzerbrechlich, landen die wahrscheinlich im Müll. Das tut mir manchmal richtig weh. Es macht einfach auch so ungeheuer Spaß, ja, diese Dinge aufzulegen, da einzutauchen. Das ist eine schöne Sache.
Haben Sie dann auch so eine Plattenwaschanlage
zu Hause? Nein, um Gottes Willen. Also so hochprofi.
Und gehen Sie auf Plattenbörsen?
Auch nicht, das verbiete ich mir. Auch bei eBay, wo ja das meiste inzwischen stattfindet, muss man leider sagen, da werden inzwischen so absurde Preise geboten, weil natürlich dann so Spezialsammler, die suchen noch eine Platte und dann, ich biete keine 220 Euro für eine Shellac-Platte, da kann die noch so schön sein. Also ich werde auch von manchen Sammlern ein bisschen angegangen, weil ich bei diesen Grammophonlesungen eben direkt die Platten vom Koffergrammophon mit alter Nadel spiele, was die Platten natürlich viel mehr beansprucht, als wenn ich sie heute auf einem Schallplattenspieler mit 78 Umdrehungen und einem Diamantsaphir abspielen würde. Aber ich sage auch, es sind auch Gebrauchsgegenstände und es ist dann auch ein Bühnenrequisit. Das behandle ich dann auch mal so, das erlaube ich mir einfach.
Wie viele Platten haben Sie denn dann in dem Gästezimmerschrank stehen?
Über 2000 Schellacks.
Also doch eine ganze Menge.
Ja, und dann noch mal mindestens so viel Vinyl. Und ich sammle noch Tefifonbänder. Das ist vollkommen abwegig.
Was das ist gab's das?
Nur, das war ein Aufnahmemedium. Das gab es nur 10 Jahre in Deutschland. Zwischending zwischen Vinyl und Tonband.
Aber Ihre eigenen Sachen erscheinen auf CD. Ist das dann nicht ein
ja,
bisschen komisch?
Also, das stimmt.
Hört sich das dann für Sie dann auch okay an? Oder ist das Not?
Ich sage mal so, die Haltung zu den eigenen Dingen ist oft anders, witzigerweise. Ich höre mir auch ganz selten meine eigenen Aufnahmen an. Wenn, dann bin ich inzwischen ein bisschen gnädiger und denke, ach, das hast du ganz schön gemacht vor 15 Jahren. Hast du gar nicht mehr so eine Erinnerung. Als Künstler sind CDs einfach Werbeträger, muss man so sehen. Ja. Da gehe ich mit Sachen von anderen Künstlern von vor 50 Jahren ganz anders um.
Und können Sie von den Sachen, die von vor 50 oder 100 Jahren sind, mehr lernen?
Ja, auf jeden Fall.
Übernehmen Sie da was? Nehmen Sie da was mit?
Absolut. Also das ist auch immer ganz spannend, wenn man ein neues Programm erarbeitet. Dann hört man sich ja viele Sachen nochmal so an, ist auf der Suche, sammelt. Ich habe da zum Beispiel wieder die Aufnahmen von Blandine Ebinger, der Frau von Friedrich Holländer, für die er sehr viel geschrieben hat, wiederentdeckt. Ich habe die, man hat dann so Phasen, dann ist sie so in der Schublade, denkt, ach naja, das war so ein dünnes Stimmchen, die Aufnahmen sind schlecht, ach, muss man nicht hören. Und dann entdeckt man plötzlich, sagt, mein Gott, war die Frau gut. Wie hat die da phrasiert? Die Haltung, die sie gehalten hat über 3 Strophen. Man kann immer lernen.
Tingeltangel ist Musik von Jo van Nelsen. Wir möchten ja auch gerne noch mehr lernen.
Ja.
Tingeltangel klingt so schön nach Varieté.
Ja, für mich sogar geschrieben. Die Komposition, Thorsten Hampel, der hat das damals für mich vertont. Oh Gott, 25 Jahre her, 20 Jahre. Und der Text ist aus den 50er Jahren von Fritz Krassoff.
Im Tingeltangel tut sich was, das Publikum sitzt leichenblass und schaudert im Parkett. Der Fakir war so aufgeregt, er hat die Dame durchgesägt, kurz unter dem Korsett. Der Vorhang fällt, das Licht geht an, gleich ist die nächste Nummer dran. Das Licht geht aus, es klingelt schon und da steigt die nächste Attraktion. Im Tingeltangel tut sich was, die Leute wischen leichenblass den Schweiß aus dem Gesicht. Der Magier schlägt Höllenkrach, er kriegt sein Medium nicht wach, er schafft und schafft es nicht. Der Vorhang fällt, das Licht geht an, gleich ist die nächste Nummer dran. Das Licht geht aus, es klingelt schon und da steigt die nächste Attraktion.
Tingeltangel, Musik von und für Jo van Nelsen im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir reden über die Gegenwart, die Vergangenheit, die Faszination von diesen alten Liedern oder auch von neuen, die nach alt klingen sollen oder klingen dürfen. Und wir reden darüber, was man alles machen kann als Künstler. Und außerdem haben Sie eben schon angesprochen, Sie haben auch was Richtiges gelernt.
Ja, mit 40 Jahren endlich eine Berufsausbildung.
In der Zwischenzeit, also Zwischenbindestrichzeit, als Künstler dann eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach. Klären Sie uns mal auf.
Also den meisten ist eben die systemische Arbeit unter dem Stichwort Familienaufstellung bekannt, was ein Teil davon ist. Und ich habe diese Methode kennengelernt über eine Freundin, die habe ich eines Morgens, Montagmorgen, weiß ich noch, besucht. Die macht mir die Tür auf und strahlte aus allen Knopflöchern. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du am Wochenende gemacht hast, aber das will ich auch. Und sie sagte, ich habe eine Familienaufstellung gemacht. Und so habe ich das kennengelernt, da war ich 30 und habe das 10 Jahre lang, diese Methode, es ist eine Kurztherapieform, wo man, sag ich mal, schlaglichtartig ein Problem anschauen kann, meistens in einer Gruppe. Man kann es auch in einer Einzelsitzung machen mit einem Coach. Und da passiert sehr viel, was sehr schwer zu erklären ist, auf einer energetischen Ebene. Und es beschäftigt sich eben hauptsächlich mit dem, was arbeitet in unserem Familiensystem für uns oder gegen uns.
Also auch wieder mit Vergangenheit.
Ganz genau. Mhm. Und da ist häufig, überspringt es eine Generation, also wir haben meistens sehr viel mit den Themen unserer Großeltern zu tun, den nicht gelebten Träumen, den Traumatisierungen in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg natürlich extrem, die Bombardierung etc. Und das kann sich komplett anders zeigen in unserem Leben, zum Beispiel, dass man permanent umreist oder nie eine Beziehung führen kann oder so. Und das hat dann, manchmal kann das jetzt eine Hypothese, viel mit Heimatvertrieben zu tun haben. Wenn das System sagt, gewöhn dich nie an einen Menschen oder einen Ort, weil er wird dir verloren gehen. Weil das durch die Vertreibung so stark drin ist, kann sich das eben heute in einer Beziehungslosigkeit zum Beispiel widerspiegeln. Und auch das, wenn man das dann einmal weiß, wo es hingehört, kann es eine wunderbare Veränderung im eigenen Leben zeitigen. Und ich habe damit sehr viel für mich in meinem Leben gelöst und auf einen guten Punkt gebracht. Und ja, mit Ende 30 merkte ich so, Mensch, ist es das jetzt gewesen? Du hast eigentlich unheimlich viel in deinem Bereich, Chansonnier, Bühne, Regie, viel gemacht. Gibt's da nicht noch was anderes? Und dann kam das so auf mich zu. Ich hätte mir das nie träumen lassen.
War das auch so ein bisschen als eventueller Ausstieg geplant aus dem Showbiz?
Also sagen wir so, während der 2-jährigen Ausbildung, die sehr intensiv war, wurde das nochmal sehr verlockend. Und jetzt mache ich es parallel und merke auch, wie es zum Beispiel in der Regiearbeit eine unheimliche Bereicherung ist, mehr mit der Psyche von Menschen sich beschäftigt zu haben. Weil ich sag bei der Regie, naja, also 30% Theater können und 70% ist man als Coach unterwegs, weil man mit sehr diffizilen Psychen oft zu tun hat.
Aber wenn man sich umhört, kann man eigentlich ganz viel Positives über sich hören. Die Leute loben ihren Umgang mit Ihnen,
die also Schauspieler,
die Schauspieler finden das ziemlich gut, weil sie es offensichtlich anders machen mit der Regie. Ja.
Ich weiß noch, wie ich in, wo war das, in Hildesheim inszeniert habe, rief mich der Intendant nach 2 Wochen an und sagte, Herr van Nelsen, ist alles gut bei Ihnen auf der Probe? Sag ich, ja, wunderbar, läuft sehr gut. Sagt er, ja, also es wäre ganz komisch, er hätte noch überhaupt keine Beschwerden bekommen. Da habe ich gesagt, ja, bin ich auch froh. Ja, es wäre aber so untypisch. Und ich habe das ja Gott sei Dank nicht häufig erlebt. Ich habe immer mit sehr angenehmen Regisseuren zum größten Teil gearbeitet als Schauspieler. Aber ich höre es eben, dass viele Regisseure da wirklich einen Ego-Trip fahren und Leute runtermachen auch. Es gibt Regiekollegen, die sagen, naja, und auf der Hauptprobe, da machst du sie nochmal richtig schön fertig, ne, damit sie dann bei der Premiere sitzen. Eine Unverschämtheit, ja. Das ist Quatsch. Also mein Prinzip ist, glaube ich, eher steht der Tropfen höhlt den Stein und auch die Aufgabe als Regisseur ganz ernst zu nehmen. Ja, ich bin dafür da, dass der Laden läuft und wenn ihr ein Problem habt, kommt zu mir und ladet es bitte bei mir ab. Wir finden eine Lösung, ja.
Aber Ihre Coaching-Tätigkeit ist jetzt dann tatsächlich zur Bühne zurückgekehrt oder machen Sie es noch ganz unabhängig davon?
Ganz unabhängig davon. Da arbeite ich dann auch wieder unter meinem Geburtsnamen, um auch eine klare Trennung zu dem Künstlernamen Jo van Nelsen zu schaffen. Ich habe mir eine Nische geschaffen im schwul-lesbischen Bereich. Seit 2,5 Jahren habe ich da eine offene Gruppe, jeden zweiten Mittwoch im Monat hier in Frankfurt. Und im schwul-lesbischen Tagungshaus Waldschlösschen mache ich einmal im Jahr ein Wochenendseminar mit Aufstellungen und biete dann aber auch immer mal so alle Vierteljahre ein Wochenende an.
Ziehen Sie sich dann selber auch Energie aus dem eigenen Coaching? Geht das?
Ja, witzigerweise. Ich erlebe es immer wieder, auch wenn ich ganz müde manchmal bin an so einem Abend, wenn ein Tag lang war. Es ist wirklich durch diese Aufstellungsarbeit, man verbindet sich mit einer, ja, wie soll ich sagen, fast übergeordneten Energie. Das ist, als ob man eine gute Quelle anzapft.
Mhm.
Und ich bin dann ganz wach. Und es ist sehr schön, weil das war am Anfang sehr anstrengend, dieses Umswitchen. Wenn ich auf der Bühne bin, bin ich natürlich vollkommen Ego und muss meine ganze Persönlichkeit noch überdimensionieren, um sie über die Rampe zu bringen. Im Coaching nehme ich mich total zurück. Und mein Ego hat da überhaupt nichts zu suchen, sondern ich muss ganz bei der Klientin, meinem Klienten sein. Und das ist ein wunderbarer Ausgleich zu dem oft sehr überdrehten Theater- und Kabarettbereich. Ich habe eine Intervisionsgruppe, die ich besuche als Teilnehmer, zwei verschiedene, jeweils einmal, zweimal im Monat. Das ist ganz wichtig, da auch selber die eigenen Probleme auszureinigen, immer wieder anzugucken. Und ich gehe sogar jetzt sogar nochmal den Schritt seit einem Jahr, dass ich richtig zweimal die Woche auf der Couch liege. Ich mache eine richtig klassische Psychoanalyse, was nochmal auch nochmal ein ganz anderer Blick ist. Ich war in einer ziemlichen Krise, also die typische Midlife-Crisis hat mich, ich bin jetzt 48, hat mich die letzten ja gut 6 Jahre auch gut beschäftigt, auch durch diesen Unfall nochmal, der ein sehr schwerer Einschnitt war. Da kamen nochmal sehr viele Dinge hoch, die ich gut runtergedrückt habe. Und ich bin sehr begeistert von der Analyse. Man kennt sie immer nur aus blöden Sketchen. Ja, irgendein vertrottelter Professor, der hinter einem sitzt und macht und schläft dabei. So ist Analyse ganz und gar nicht so, wie ich sie erlebe. Ich gehe mit meiner eigenen Vergangenheit plötzlich nochmal ganz anders um, schaue auf sie anders, habe einen sehr viel liebevolleren Blick auf mich. Und das ist wichtig.
Geht das Verlieben auch besser?
Ja.
Nächste Musik heißt nämlich Sei mal verliebt.
Ochs tut es.
Kuh
tut es.
Ein gesundes Känguru
tut es, dann tu es.
Sei mal verliebt, denn Fink und Starr auf dem Dach tun es. Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es. Sei mal verliebt, ein Krokodil tief im Nil tut es. Bitte frag mich nicht wie, Nerz mit viel Herz tut es. Für die Pelzindustrie von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's, tu du es, sei mal verliebt. Ein alter Walfisch im Tran tut es. Mir sagt Lieder, jeder Schwan tut es. Dann tu es, sei mal verliebt. Ein Eskimo ohne Licht tut es.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Jofa Nelson. Und kann man sagen Kitsch und Kuriosum, oder ist das Wort Kitsch nicht erlaubt?
Doch, ich habe sogar mein ganzes Programm gemacht. Kitsch, Lieder und Texte entlang der deutschen Schmerzgrenze war das Publikum am verstörendste Programm, was ich gemacht habe, aber das, womit ich die meisten Preise bekommen habe von den Kritikern und bei
Kitsch ist aber was Wunderbares, oder?
Ja, ich liebe ja auch bei den, ich liebe Salonmusik zum Beispiel auf Schellack. Das ist das, was die meisten immer liegen lassen. Und das grabe ich dann ab.
Also Nachdenkliches und Kluges ist da dabei.
Ja.
Zeitgeschichte auf dem Boulevard, wiederentdecktes zum Schmunzeln, zum Staunen, zum Lachen. Selten gespielte Texte und Sujets.
Das ist mir ganz wichtig, ja.
Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles noch unterbringen können. Buch geschrieben über 100 Jahre Kabarett, das ist schon eine Weile her, aber sehr, sehr schön.
Mhm.
Und ich habe gefunden, dass es dann auch immer wieder Beiträge gibt zu allen möglichen Themen in allen möglichen Büchern, zum Beispiel über die grüne Soße.
Ja,
da gibt es ein Lob des Sauerampfers von Jofa Nelson.
Maya Wolf, eine Frau, bei der ich Regie geführt habe, die auf der Bühne steht und dieses wunderbare Grüne Soße Festival nach Frankfurt gebracht hat. Die hat ein Buch rausgegeben, hat zu mich gefragt, willst du nicht ein Kräuterpate sein? Und da habe ich das Lob des Sauerampfers geschrieben.
Ja. Warum ausgerechnet der Sauerampfer?
Ich glaube, weil er noch übrig war.
Oder weil er grün ist. Sie haben ja auch ein Programm,
das sowieso.
Das grün heißt. Was macht die Farbe grün so schön?
Es ist schon meine Lieblingsfarbe. Ich habe ein grünes Sofa, eine gelbe Wohnzimmerwand und grün ist Lieblingsfarbe.
Ist grün auch hessisch? Ich wollte jetzt mal eine elegante Überleitung
auf die Hesselbachs wahrscheinlich machen, genau. Also schwarz ist nett, aber die Gräser ist natürlich gelb.
Die Hesselbachs, die begleiten Sie schon viele Jahre.
Oh ja, 12 Jahre schon, ja. Also das sind zwei Bücher, die Wolf Schmidt, der Erfinder und Darsteller des Baba Hesselbach, geschrieben hat nach der Absetzung der Fernsehserie 1967-68, Mama und Baba. Und da hat er 11 seiner Lieblingsepisoden nochmal als kleine Erzählung zu Papier gebracht. Und das sind eigentlich die einzigen Zeugnisse, wo man ihn als Romancier kennenlernen kann. Und auch da gibt es wieder einen großen Autor zu entdecken. Das ist eine Freude, in diese Texte reinzuspringen und 10 verschiedene Personen auf Hessisch darzustellen.
Geht ein kleiner Dialog?
Oh Gott, also aus den Hesselbachs kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so ad hoc was machen. Ich könnte, glaube ich, noch das Grisos-Lied, das aus Grün war. Warum ich dies in Vers bericht, Grisos, die ist doch ein Gedicht. Man hört von allerlei Bekannte, bestimmt auch allerlei Variante. Wobei ich aber gleich erläutere, man braucht zur Grisos sieve Kräuter, Schnittlauch, Sauerampfer, Kresse, Petersilie nicht vergesse, Borasch, Kerwel, Bimbernelle, das wären jetzt, glaube ich, sieve Gelle.
Muss sehr reichen. Schön. Reicht. Stimmt auch. Waren alle drin, ja, glaube ich. Dann habe ich noch was gefunden. Ein Buch, Kommt ein Schwuler beim Arzt? Das sind Witze.
Ja, das sind so Sachen, da wird man dann immer mal angeschrieben, ob man noch einen Beitrag dazu geben könnte. Unter anderem ein schwules Witzbuch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher Witz das war. Irgendwas.
Können Sie Witze erzählen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich höre so gerne Witze und vergesse sie sofort wieder. Auch meine eigenen, die ich im Programm erzähle, da kommen dann Freunde und rezitieren die noch nach 15 Jahren. Sag ich, das ist ja witzig, von wem ist denn das? Ich habe keine Ahnung mehr, dass das von mir ist.
Es gibt auch schwule Rezepte. Ein Buch namens Scharfmacher, da haben sie einen Cocktail gemacht, Pfirsich-Ingwer-Sauté.
Ja, bei Sommertemperaturen und das Ding zerfloss, weiß ich noch, beim Fotomachen, ja. Die schwule Szene ist nicht sehr groß und es gibt jetzt nicht so viele Promis und dann wird man immer für solche Anthologien mal angefragt. Jetzt gerade hätte ich gerne gemacht, aber es ist zeitmäßig nicht drin gewesen. Es wird einen schwulen Opernführer geben.
Sie haben sich ja immer offen zum Schwulsein bekannt. Ist es denn heute entspannter geworden als vor 20, 30 Jahren?
Nicht. Also dadurch... Das sieht aber in den Großstädten so aus. Mhm. Wenn ich in der Schwäbischen Alb zum Beispiel spiele, da sinkt aber die Zimmertemperatur merklich im Theater, wenn das Thema ist.
Tatsächlich?
Ja. Und wenn ich sehe, dass in Tschetschenien Jagd auf Schwule gemacht wird, sogar politisch sanktioniert, wenn ich sehe, was die AfD da im Schilde führt, da werde ich so bitterböse, weil ich nicht Lust habe, mit 50 dieselben Ängste haben zu müssen wie bei meinem Coming Out mit 17. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, ich bin durchaus kritisch mit der schwulen Szene. Ich finde auch der Weg, der da gegangen wird, auch an Forderungen manchmal überzogen, weil ich finde, diese Gesellschaft hat wahrlich andere Probleme, als jetzt für 5% einer schwulen lesbischen Minderheit jetzt dafür zu sorgen. Alles in Maßen. Da ist so viel erreicht. Man darf auch mal stillhalten und einfach mal ausatmen und sagen, stolz drauf sein. Ja. Und das auch mal aushalten, dass es eben noch Sachen zu regeln gibt. Das muss nicht alles in einem Aufwasch sein. Weil dadurch macht man es der Gesellschaft auch wieder schwer, mit einem umzugehen. Aber was da politisch gerade tobt, halte ich für hochgefährlich. Und da ist man als schwuler Mann sehr aufgefordert, wieder zu sich zu stehen, zu dem Erkämpften zu stehen. Und ich lasse da auch keinen raus.
Wie engagieren Sie sich da?
Naja, indem ich zum Beispiel eben diese Aufstellungsarbeit sehr explizit mit Schwulen und Lesben mache, weil ich sage, bleibt bei euch, seid euch klar, was ist eure Geschichte. Ja, da sind ja auch viele, die mit ihrem Coming-out zum Beispiel Probleme haben, denen ich da gut helfen kann, die am Arbeitsplatz Probleme haben, sich zu zeigen. Ja, das geht auch um ein Mut machen, um ein Stärken, ja, die Persönlichkeit stärken. Und da ist eben Sexualität ein Teil davon, aber ein sehr wichtiger.
Jofa Nelson, was gibt's denn jetzt als nächstes?
27. Oktober ist in der Käse Frankfurt Premiere, solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, Schlager und Kabarett der 20er Jahre.
Ist das auch ein Zitat?
Ja, das ist ein Schlager, tatsächlich. Ja.
Wären Sie eigentlich gern mal in der Zeitmaschine?
Ach, ab und an schon. Ich fände es sehr spannend, einige Interpreten zum Beispiel befragen zu können. Fritzi Massari, die große Operettendiva, Holländer. Ja, ich hatte das Glück, viele noch zu treffen. Helen Vita, Eartha Kitt habe ich kennenlernen dürfen, Hildegard Knef. Das waren wichtige Begegnungen. Ich denke aber manchmal, ich würde heute eigentlich viel lieber nochmal meine Großeltern treffen. Ich habe heute so viel andere und sinnvollere Fragen, als ich sie hatte mit Mitte 20, 30, wo man so selber beschäftigt ist mit seinem Leben, was auch richtig ist, eher in der Anklage war als im Zuhören.
Das ist vom Leben nicht gut eingerichtet.
Mit Knie führt diese Sendung jetzt auf.
Ach schön. Ja,
Jofa
ja.
Nelson, es war mir ein großes Vergnügen.
Ja,
vielen Dank für
auch,
den Besuch im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wie gesagt, das neue Programm dann im Oktober kann man auch in HR2 Kultur dann hören. Und wir brauchen jetzt Tapetenwechsel?
Immer.
Ich finde ja, Knef kann man nicht kopieren, außer wenn Jofa Nelson singt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.
Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um meine Krone, ich will nicht mehr in Reih und Glied in eurem Haine stehen, die gleiche Wiese sehen, die Sonne links am Morgen, abends rechts. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr. Zwei Doggen folgten ihr um Astesbreite und kurz nach 12 traf sie ein Buchenpaar. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke.